Ciao.
Herzlich willkommen bei Radio Frei und je nachdem, wann ihr gerade diese Sendung hören solltet, einen guten Abend oder auch einen guten Morgen. Und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Chili Gaze, eurer Redaktion, die sich bei weitem nicht mit ganz so ausschließlich heterosexuellen Themen befasst. Kommen wir also zu dieser Sendung. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den 19. Juli. Ja, genau. Da gab es hier in Erfurt eine Demo zum Christopher Street Day. Und weil es so schön passte, gab es davor und danach auch einige Veranstaltungen. Bei einer davon handelte es sich um einen Vortrag des Publizisten Eike Stedefeld, der den weiten Weg von Berlin auf sich genommen hat, um hier bei Radio Frei über den nationalen Nutzen schwuler Gedenkpolitik zu referieren. Als Aufhänger benutzte er die Einweihung des nationalen Gedenkorts für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus. Dieses Denkmal wertet Eike Stedefeld schon auch mal als Ausdruck eines antisemitischen Reflexes der bürgerlichen Homoszene. Auch kritisiert er, dass hier eher ein Ort des Vergessens und Vergessenmachens entstanden sei, der zudem auch geeignet erscheint, homosexuelle Täter und Täterinnen des nationalsozialistischen Systems zu rehabilitieren. Diesen Vortrag also vom 20. Juli könnt ihr heute hören, mit einigen Auszügen aus der sich angeschlossenen Diskussion. Viel Vergnügen!
Freeze Frame, Riot Squad, Bulletproof, Metal Clad. Mass, tear gas, riot squad, TV ad, here is my baton, and here is my gas mask, I carry my shield, made out of perspex. Zoom in, purple pants, tattered shirt, green hand, gamma rays, missile range, riot squad, metal clad. The hull, and this is my weapon. My riot shield shatters, the green fist of iron.
Ich fange auch mal mit einem angrenzenden Thema an, um vielleicht zu zeigen, in welchem Kontext diese Debatte um homosexuelles Gedenken oder schwule Gedenkpolitik auch noch gesehen werden sollte oder müsste. Szene. Ein dunkelhaariger, schlanker Jüngling in Jeans und Polohemd tritt aus dem Schatten der Bäume am Rande des südlichen großen Tiergartens in Berlin. Ein Blick auf den Plan. Okay, that's the Potsdamer Platz. Dann wendet er sich nach links. Wow, genau danach hat er gesucht. Zügig überquert er die Ebertstraße, um einzutauchen ins Feld der 2711 Stelen. Fasziniert irrt er über das Auf und Ab der grau gepflasterten Bodenwellen und verliert alsbald die Orientierung. Unvermittelt starren ihn zwei blaue Augen an. Er weicht dem stechenden Blick aus und ändert die Richtung. Bei der zweiten Begegnung ist der Weißgeschnürte mit dem schwarzen T-Shirt nur Meter entfernt. Seine Hand im Schritt lässt keine Deutungen zu. Unsicher wendet der Junge sich um. Da steht noch einer mit gleicher Frisur und ähnlichem Outfit. Flucht ist zwecklos. Sekunden später klicken hinter seinem Rücken Handschellen und wird sein Torso roh auf eine der tischhohen Stelen gepresst, während rabiat sein Gürtel gelöst und ihm die Jeans heruntergezerrt wird. Zwei Pranken bewegen seinen Kopf im Schritt der keuchenden Glatze hin und her. Deren Kamerad schiebt sich derweil die Hosenträger von den Schultern. Jeder seiner immer schnelleren Stöße lässt die Erektion des Touristen heftiger gegen den kühlen Stein schlagen. Ein wildes Stöhnen hinter ihm, darauf ein letztes Aufbäumen vor ihm. Da schießt es auch aus ihm heraus und rinnt milchig am Stein herab. Befreit von den Fesseln wischt er sich leicht benommenes Sperma von der Wange, zieht die Jeans hoch und verschwindet entrückt lächelnd im Gewirr der Stelen. Cut. Der Scheinwerfer erlischt, ein Reflektor wird zusammengefaltet. Pornocaust heißt der Film. Ein würdiges Gedenken den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus forderten Homo-Bewegte, als der Schwulenverband in Deutschland, heute LSVD, 1994 ein Gebinde an der NS-Opfer und Täter vermischenden Neuen Wache in Berlin ablegen wollte. Die Klientel all dieser Edlen und Guten führt der Welt derweil die Art würdigen Gedenkens vor. Schwule posieren gern im Denkmal für die ermordeten Juden Europas und fühlen sich sehr sexy vor der Kulisse. Warum sonst erscheinen immer mehr solcher Fotos in den Steckbriefen schwuler Chatportale? Wenige schauen dabei ernst, Unbefangenheit überwiegt. Man stützt sich ab, bildet eine Brücke zwischen den Stelen oder klettert hinauf. Mit feinem Sinn für die eigene Inszenierung lehnt man lasziv am Beton, führt die neuesten H&M-Schnäppchen samt Boxershorts vor oder spielt im witzigen Ringelhemd Haschen. Bildunterschrift: Wo bin ich? Bitte lächeln. Mit seinem Verwirrspiel aus Schatten und Licht ist das Denkmal auch für schwule Fotoprofis eine Location ersten Ranges. Da wird das Model schon mal animiert, mehr zu zeigen. Hier ein süßer Nabel, da eine behaarte Männerbrust, dort ein Knackarsch. Selbst Full Frontal Nudity wurde hier schon abgelichtet. Die Besucherordnung untersagt schließlich das Betreten in Badebekleidung. Würde des Ortes? Würde es Konjunktiv. Pietät angesichts dessen, dass jede dieser Stelen einen Grabstein für über 2200 Ermordete ohne letzte Ruhestätte imaginiert? Wie uncool. Paragraphen wie Störung der Totenruhe oder Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zählen für Schwule nicht, schon gar nicht am ihre Opfer ausgrenzenden Judendenkmal. Dazu ist es auch einfach eine zu geile Location. Das war aus einem Editorial, was ich im Januar 2007 geschrieben habe für die Gigi. Und wir haben das Heft illustriert, den damaligen Schwerpunkt über Gedenkpolitik, mit einem dieser Fotos erstmal. Das ist tatsächlich dort ein Fotoshooting im Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Und drin sieht man dann diese privaten Fotos aus den Chatportalen. Und ich finde, man sollte das auch nicht vergessen, wenn man über schwule Gedenkpolitik redet. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema oder eigentlichen Text. Projekt Homocaust. Bin ich gut zu verstehen? Ja. Die Schaffung eines nationalen Gedenkortes für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus steht noch aus, bedauerte bis vor wenigen Monaten im Fettdruck die Website gedenkort.de des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland und der Initiative der homosexuellen NS-Opfer Gedenken in der Rubrik Chronik. Wenige Zeilen darüber las man zum Datum des 15. November 1941. Im Erlass des Führers zur Reinhaltung von SS und Polizei ordnet Hitler die Todesstrafe für homosexuelle Betätigung durch Angehörige von SS und Polizei an. Und für den 19. Mai 1943 wird vermerkt: Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, General Keitel, erlässt Richtlinien für die Behandlung von Strafsachen wegen widernatürlicher Unzucht. In besonders schweren Fällen soll die Todesstrafe verhängt werden. Zitat Ende. Es gab also, im Gegensatz zu Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle bei Wehrmacht, SS und Polizei, inklusive Gestapo. Sie wurden nachweislich verfolgt. Andere 175er waren, sofern sie, Zitat, mehr als einen Partner verführt haben, laut Himmlers Befehl vom 12. Juni 1940, Zitat, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugehaft zu nehmen, im Konzentrationslager. Nur eine Minderheit, so die Website, überlebt den Terror der Lager. Ihren Tod durch Hunger, Krankheit, Menschenversuche, Schikanen der Bewacher und ihre Vernichtung durch Arbeit nahmen die Nazis in Kauf. Ein ultimativer Tötungsbefehl, siehe oben, ist indes nur für gleichgeschlechtlich verkehrende Angestellte der Hitlerbewegung belegt. Angestellte der Hitlerbewegung, Zitat Tucholsky. Dies im Hinterkopf lese man abermals. Die Schaffung eines nationalen Gedenkortes für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus steht noch aus. In Berlin, Köln, Frankfurt am Main gibt es seit Jahren aus der Szene heraus entstandene Gedenktafeln und Standbilder. Aber einem ermordeten schwulen SS-Mann ist wohl nicht weniger als ein nationaler Gedenkort zuzumuten. Da müssen zivile und fremdvölkische Rosa-Winkel-Häftlinge jetzt eben durch. Willkommen in Homo-Bitburg. Seit dem 27. Mai 2008 findet die Versöhnung über den Gräbern zwischen dem hingerichteten schwulen Sturmbannführer und dem polnischen Rosa-Winkel-Opfer zwar etwas abseits national befreiter Zonen, aber dafür in direkter Nachbarschaft zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas statt. Zitat: Es geht darum, die spezifische Verfolgung der Homosexuellen, die so lange ignoriert wurde, dem Vergessen zu entreißen und mit einem Deckmantel zu vergegenständlichen und somit mit einem Denkmal zu vergegenständlichen und somit Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, sagte am 12. Dezember 2003 im Bundestag Volker Beck. Legte der LSVD-Spitzenlobbyist mit seinen 3 Semestern Kunstgeschichte auf diese Lehren sonderlich Wert, wüsste er, dass der oben zitierte Himmler-Befehl exakt das Spezifikum der NS-Verfolgung Homosexueller benennt. Ihre Tötung war gemäß ihrem Status in der Rassen- und Bevölkerungspolitik nicht programmatisch zwingend, sondern konditioniert. Wer sich unauffällig, also heterosexuell verhielt, war im Täterkollektiv willkommen. Juden dagegen qualifizierte ihre bloße physische Existenz dazu, umgebracht zu werden. Hatten doch selbst die Nazis erkannt, dass Homosexuelle durch heterosexuellen Verkehr, Juden aber durch Juden gezeugt wurden. Die Missachtung dieses fundamentalen Unterschieds rückt Becks Ziel eines nationalen Gedenkortes erst ins rechte Licht. Dessen von den Fürsprechern ausdrücklich gewollte stadträumliche wie inhaltliche Kontextuierung ist Teil einer Gedenkpolitik, die stets auf die Relativierung der Judenverfolgung und die latente Rehabilitierung der Täter durchs nationale Kollektiv hinausläuft. So subsumiert auch der Topos spezifische Verfolgung der Homosexuellen bewusst Opfer wie Täter unter eine ins heute verlängerte Ethnie und hebt die Homosexuellen sprachlich auf eine Stufe mit den Juden, die für die Nazis tatsächlich nichts als die Juden waren. Der Wille zu ihrer kompletten industriellen Vernichtung schloss individuelle Differenzierungen wie bei Homosexuellen aus. Die Eingemeindung von vergangenen Generationen in ein kollektives Identitätsbild ist der Logik nationalistischen Wahns entlehnt, stellte Georg Clauder 1999 im sexualpolitischen Magazin Gigi fest. Schwule hätten einen, Zitat, Sündenbock entdeckt, mit dessen Denunziation sie sich zu den wahren, den vergessenen Opfern des Nationalsozialismus stilisieren, die Juden. Nach dem Bundestagsvotum für den Bau von deren Denkmal am 25. Juni 1999 war eine mit antisemitischen Stereotypen, Bildern und Floskeln versetzte Entrüstungswoge durch die Homoszene geschwappt. Schon am Tag nach dem Beschluss trug unter anderem Albert Eckert, der noch am 5. Dezember 1996 der Jungen Welt erzählt hatte, bei einem offiziellen Mahnmal Grusels mich und heute als Gedenkortsprecher fungiert, zur CSD-Parade das straßenbreite Transparent »Der Bundestag gedenkt der Nazi-Opfer« durch Berlin. Von 8 Dreiecken des KZ-Häftlingsmarkierungssystems waren bis auf ein gelbes alle herausgeschnitten. Schwule und Angehörige anderer drittklassiger Opfergruppen könnten sich auf dem Mahnmalgelände in bester City-Lage nicht wiederfinden, schrieb Jürgen Bienig im Gay Express. Beste City-Lage, da war er wieder, der Immobilienhai mit der krummen Nase. Kein Mahnmal für alle Opfer des Nationalsozialismus, jammerte Carsten Haider im Anzeigenblatt Sergé und titelte »Schwule sterben leiser«. Leiser als wer? Auch nichtjüdische Opfer wurden mit gleicher Härte und gleichem Hass verfolgt und Schwule in den Lagern zudem oft schlechter behandelt, weil Juden selbst da noch privilegiert waren, wo das Privileg bedeutete, gleich nach Ankunft ins Gas zu dürfen. Jüdische Privilegien hatten schon am 20. November 1997 den für die Leserbindung am rechten Rand unentbehrlichen schwulen Taz-Redakteur Jan Feddersen gestört. Zitat: Es gibt einen Unterschied zwischen beiden Minderheiten und der ist zentral. Juden wussten sich als Juden familiär geschützt, Schwule oder Lesben nicht. Zitat Ende. Für die, so wiederum der heute für FAZ und ZDF arbeitende Haider, Zitat, auf einer zentralen Gedenkstätte kein Platz sei, nur weil die Zahl der Opfer unter ihnen nicht ausreicht. Weshalb man Lesben, Zitat, vielleicht einen Gullideckel in Spandau widmen werde. In der Berliner Szene herrschte darüber ein derart breiter Konsens, dass Kritiker der antisemitischen Reflexe sogar wegen Verleumdung angezeigt wurden. Diese Art Geschichtsinterpretation illustriert auch der englische Titel des 1993 erschienenen Buches Homosexualität in der NS-Zeit des Berliner Medizinhistorikers Günter Grau. Hidden Holocaust? Fragezeichen. Trotz Fragezeichens impliziert er eine Egalität von Schwulen- und Judenverfolgung. Dass die Botschaft ankommt, belegt eine Rezension bei Amazon.com. Hidden Holocaust zeigt, dass die Ausrottung der Homosexuellen ein erklärtes Ziel der Nazis sogar vor ihrer Machtübernahme 1933 war. Zitat Ende. Mit dieser Ausrottung der Homosexuellen, heutige politische Forderungen moralisch zu unterlegen, ist für Homo-Lobbyisten offenbar eine große Versuchung. Der kirchliche Ostschulenaktivist Grau verfasste auch das Vorwort zur Ende 2004 ausgelieferten österreichischen Edition der Biografie des dänischen Arztes Karl Wernet, der im Buchenwald an Homosexuellen experimentiert hatte. Sie vermerkt auf Seite 166, in Konzentrationslagern seien als solche schätzungsweise 6.000 Rosa-Winkel-Häftlinge umgebracht worden. Angesichts 6 Millionen ermordeter Juden, mithin einer Redaktion von 1 zu 1.000 bei zwei in ihrer Größenordnung vergleichbaren Bevölkerungsgruppen, sollte ein Historiker auf die Idee eines grundlegend anderen Verfolgungscharakters kommen. Nicht so Grau, der weiß, dass auch Wernet gemäß Auftrag des Reichsführers SS Schwule nicht töten, sondern heilen sollte. Was erneut untermauert, dass die Nazis die Homosexualität nicht durch physische Vernichtung aller Homosexuellen, sondern die Änderung ihrer Triebrichtung ausmerzen wollten. Passend dazu freute sich die Homosexuelleninitiative Wien, die sich stolz darauf zeigte, die schlampige Übersetzung einer trivialen, ihren Helden Karl Wernet permanent rechtfertigenden Täterbiografie dem 60. Jahrestag der Befreiung zu widmen. Sie also freute sich über ein Vorwort, in dem Grau nun sogar die Worte Entlösung und Homosexuellenfrage verbindet, als habe es für Homosexuelle je eine Wannsee-Konferenz gegeben. Wem stoßen da noch inhärente Verharmlosungen auf wie in Graus Frage, wie es zu diesem schwerwiegenden Verlust an moralischer Qualität ärztlichen Handelns kommen konnte? Dass einer von moralischer Qualität faselt, in einem Kontext, der auf Abwesenheit jeder Moral fußte, fällt kaum auf in Zeiten, da ein Kanzlerschreibtisch schon mal das Foto eines Wehrmachtssoldaten ziert und staatliche Gedenkpolitik den typisch deutschen Maßstab anlegt. Lautete doch der Satz 1 der Begründung zum Beschlussantrag der Quotenhomos Johannes Kahrs, SPD und Volker Beck, Grüne, vom 1. Juli 2003 zur Errichtung des nationalen Homo-Gedenkorts: Im April 2003 haben die Bauarbeiten für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas begonnen. Auf Reichstagsdeutsch: Wenn die, dann wir erst recht. Bevor der Bundestag am 12. Dezember 2003 den Antrag abnickte, philosophierte die damalige Kulturstaatssekretärin Christina Weiß über ein Straßenschild. Homo-Monument stehe darauf geschrieben, Zitat, ganz einfach und locker, als hätte Volkes Hand den Stift geführt. Dieser Richtungsanzeiger führt nicht, leider noch nicht, an den südöstlichen Rand des großen Tiergartens, sondern an den Amsterdamer Westermarkt. Schon seit 1987 wird dort, an der Kaisersgracht, der ermordeten Homosexuellen gedacht. Zitat Ende. Dass dieses Mahnmal errichtet wurde, wo kein völkischer Mob Juden durch die Städte trieb, wo keine Homosexuellen ihrem Führer in einen Vernichtungskrieg folgten und bei Gestapo und SS dienten, weshalb es dort eine ganz andere Berechtigung und Bedeutung hat, verschwieg Weiß. Und auch, dass das dortige Gedenken glaubwürdig ist, weil es weder homosexuelle Täter einschließt, noch es, mit Ausnahme medienwirksamer Auftritte deutscher Homofunktionäre, die Kinder und Enkel der Täter sind, die dort Grenze ablegen. Mit Schweigen übergeht man die offensichtliche Tatsache, dass die große Mehrheit der Homosexuellen, genau wie die anderen deutschen Männer und Frauen, zu den willigsten Untertanen und Nutznießern des Nazistaates gehörte. Hatte Manfred Herzer schon 1985 im damals noch politischen Schwulenmagazin Siegessäule den, Zitat, Rosa-Winkel-Mythos demontiert. Fast zwei Jahrzehnte später schwatzte auch Weiß darüber hinweg, und zwar so, Zitat, es soll nicht verschwiegen sein, dass der Terror gegenüber den Homosexuellen auch ein Terror gegenüber unserer Kultur war. Wessen Kultur dieser Terror schädigte und wie diese aussah zur NS-Zeit, verschwieg Schröders Kulturmädel ganz selbstverständlich. Opfer wie dem bis 1945 an exponierter Stelle tätigen Theaterintendanten Hans Niedecken-Gebhardt, der nur durch Scheinheirat dem Zuchthaus entging und 1936-37 die Festspiele zur Olympiade und Berlins 700-Jahr-Feier inszenierte, vergaß Weiß zu erwähnen. Ebenso den 1999 nach eindringlicher Fürsprache Walter Jens mit einer nach ihm benannten Medaille, Zitat, für hervorragende Leistungen, mündiges Handeln und kritische Solidarität vom Deutschen Leichtathletikverband heimgeholten, so Walter Jens, Weltrekordläufer Otto Pelzer. Bevor Otto Pelzer 1938 wegen § 175 nach Plötzensee und später nach Mauthausen kam, redigierte er die Reichswacht, um, Zitat, die Jugend auf die Bedeutung der Rassenhygiene hinzuweisen. Pelzer plädierte in seiner Dissertation für, Zitat, die zwangsmäßige Unfruchtbarmachung geistig Minderwertiger und somit Entarteter, sowie deren Absonderung in Arbeitskolonien. Und hielt als Mitglied von NSDAP und SS Reden für das SS-Siedlungsamt. Dass Christina Weiß im Reichstag und bei diesem Thema Homosexuelle mit der utilitaristischen Erwähnung ihrer dem deutschen Volke zustehenden kulturellen Verwertbarkeit diese nur anders in Frage stellte, ließ weder die schwulen Abgeordneten noch eine Petra Pau von der Linken demonstrativ den Saal verlassen. Die brav Weiß Zusage, die Errichtung des Denkmals wird aus meinem Etat mit 500.000 Euro unterstützt, applaudierte. Berlins SPD-PDS-Senat steuerte gemäß Koalitionsvertrag das Grundstück für den Gedenkort bei. Die Bundeshauptstadt Berlin braucht einen Gedenkort für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, lautete die erste Zeile des Aufrufs der Initiative der homosexuellen NS-Opfer Gedenken und des Lesben- und Schwulenverbandes. Denn erst seit man unter Berufung auf den durch Unterzeichner wie Paul Spiegel, Lea Roche, Georgi Konrad, Christa Wolf, Romani Rose und Bischöfin Jepsen legitimierten nationalen Konsens am Rand des Großen Tiergartens gleichermaßen des 1934 ermordeten SA-Chefs Ernst Röhm gedenken kann, wie auch eines Rolf Kappe, der laut Schwulenmuseum, Zitat, als einer der wenigen homosexuellen Pädophilen einen KZ überlebte, und als politisch bewusster Mensch selbst in Neuengamme und Sachsenhausen noch Widerstand leistete, ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches rehabilitiert, wo bis 1969 der § 175 in Nazifassung galt und wo die Zahl der Verurteilten unter Adenauer genauso hoch war wie unter Hitler. Ja, soweit zum nationalen Nutzen schwuler Gedenkpolitik. Ich habe noch mal mitgebracht, um das zu ergänzen, den Text der Tafel an diesem jetzt eingeweihten Mahnmal oder Denkmal, diesem nationalen Gedenkort für Homosexuelle. Man nannte den übrigens wirklich so und ich fand interessant, dass niemand mal auf die Gleichheit oder Ähnlichkeit der Worte Wert gelegt hat, das Nationale, worin das überall vorkam. Ne? Heute will man nationalen Gedenkort und damals hießen Parteien so, ne? Die auch mit dem Nationalen dafür verantwortlich waren, was den Homosexuellen so geschah. Aber wie gesagt, zurück zum Tafeltext am Denkmal. Vielleicht fällt Ihnen was auf, wenn ich das vorlese. Im nationalsozialistischen Deutschland fand eine Homosexuellenverfolgung ohnegleichen in der Geschichte statt. 1935 ordneten die Nationalsozialisten die umfassende Kriminalisierung männlicher Homosexualität an. Dazu wurden die im § 175 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Bestimmungen gegen homosexuelles Verhalten erheblich verschärft und ausgeweitet. Bereits ein Kuss unter Männern konnte nun zur Verfolgung führen. § 175 bedeutete Gefängnis oder Zuchthaus. Es gab über 50.000 Verurteilungen. Teilweise konnten die NS-Behörden die Kastration Verurteilter erzwingen. Mehrere tausend Schwule wurden wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslager verschleppt. Ein großer Teil von ihnen überlebte die Lager nicht. Sie starben aufgrund von Hunger, Krankheiten und Misshandlungen oder wurden Opfer gezielter Mordaktionen. Die Nationalsozialisten haben die Lebenswelten von Schwulen und Lesben zerschlagen. Weibliche Homosexualität wurde, außer im annektierten Österreich, nicht strafrechtlich verfolgt. Sie galt den Nationalsozialisten als weniger bedrohlich. Gerieten lesbische Frauen dennoch in Konflikt mit dem Regime, waren auch sie Repressionen ausgesetzt. Schwule und Lesben lebten in der NS-Zeit eingeschüchtert und unter strengem, stetem Zwang zur Tarnung. Lange Zeit blieben die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus aus der Gedenkkultur ausgeschlossen, in der Bundesrepublik wie in der DDR. Hier wie dort wurden Schwule lange Zeit weiter strafrechtlich verfolgt. In der Bundesrepublik Deutschland galt der § 175 unverändert bis 1969 fort. Aus seiner Geschichte heraus hat Deutschland eine besondere Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen gegenüber Schwulen und Lesben entschieden entgegenzutreten. In vielen Teilen dieser Welt werden Menschen wegen ihrer sexuellen Identität noch heute verfolgt. Ist homosexuelle Liebe strafbar und kann ein Kuss Gefahr bedeuten? Mit diesem Denkmal will die Bundesrepublik Deutschland die verfolgten und ermordeten Opfer ehren, die Erinnerung an das Unrecht wachhalten und ein beständiges Zeichen gegen Intoleranz, Feindseligkeit und Ausgrenzung gegenüber Schwulen und Lesben setzen. Soweit der Text an dem Denkmal, an dieser ergänzenden Tafel. Vielleicht ist es Ihnen nicht sofort aufgefallen, aber von homosexuellen Tätern steht da kein Wort. Diese Differenzierung wird nicht unternommen. Und das fiel mir immer wieder auf, nicht? Also wenn man es ganz normal durchrechnet, so mit dieser 5%-Klausel, sagen wir mal, 5% Homosexuelle, 80 Millionen Einwohner im Deutschen Reich damals, es waren sogar mehr, es waren über 100 Millionen. Dann waren es also 4 bis 5 Millionen Homosexuelle, die Hälfte Schwule. Und davon waren 50.000 verurteilt worden, 6.000 kamen um. Juden sollten in ihrer Gesamtheit vernichtet werden. Da muss ich auf irgendeine Idee kommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist eigentlich mit diesen also fast 4 Millionen oder fast 5 Millionen, je nachdem, wie man es rechnet, die da übrig bleiben, die demnach sich vielleicht verstecken mussten, aber trotzdem ja in den nationalsozialistischen Strukturen dieser Gesellschaft drinsteckten. Was taten die? Und Manfred Herzer, den ich zitiert hatte, da hatte das eben 85 schon bemerkt oder angemerkt und auch angemahnt, dass man sich damit befassen muss, einfach um der Ehrlichkeit willen und der historischen Genauigkeit. Aber es scheint mir nicht ins Bild zu passen, ins Politische, was jetzt gewollt ist. Irgendwelche Interessen stehen offenbar dagegen. Ja, und das, wie gesagt, war das Thema erstmal dieses Beitrags. Und falls jemand Diskussionsbedarf hätte, könnten wir einsteigen.
Soweit also zum Vortrag von Eike Stedefeld über den nationalen Nutzen schwuler Gedenkpolitik, aufgezeichnet am 20. Juli bei Radio Frei. Es folgt nun eine kurze musikalische Pause und danach könnt ihr Auszüge aus der anschließenden Diskussion hören. Yeah.
Vielen Dank für den extrem interessanten Vortrag. Was mir ein bisschen gefehlt hat, wenn ich das gleich mal kritisch anmerken kann, ist natürlich die, ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist, wir sind hier zu, ich sag mal, zu 20.
Ja.
Und es geht natürlich auch um die ästhetische Vorstellung dieses Denkmals. Es wurde ja verglichen mit den, im Schatten des großen Holocaust, ja, ebenso umstrittenen Holocaust-Denkmals. Hat das für Sie keine Rolle gespielt? Auch die Ästhetik, die Darstellung einer Klappe sozusagen, ist jedenfalls meine Vermutung. Ich habe es selbst gesehen und dieser kleine Bildschirm, der da drin läuft und dann die langwierigen Diskussionen darüber, ob dann sich auch Frauen küssen dürfen in diesem kleinen Bildschirm.
Ja. Das hat für mich eine Rolle gespielt und ich überlege gerade, ob ich es nicht vorlesen sollte. Ich hatte es jetzt aus diesem Teil rausgenommen. In dem ersten Text, in dem ich das hatte, oder den ich gelesen hatte, war nämlich ein Passus drin, den habe ich jetzt weggelassen. Aber ich kann es mal kurz sagen, die Ästhetik hat eine ganz eigene Geschichte. Und zwar passt sie genau in diesen von mir skizzierten Kontext. Die Diskussion begann Anfang der 90er Jahre, wie soll man dieses Gedenken gestalten? Und als dann diese Initiative für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas kam, da nahm auch diese Homo-Denkmalsdiskussion einen Aufschwung. Dann kam der Beschluss, wie ich es gesagt habe, 1999, einen Tag vorm CSD, dieses Denkmal wird gebaut. Und plötzlich kam dieser Reflex, aber sofort, am nächsten Tag, ja, welche Homo-Gruppe schafft das schon, ein straßenbreites Transparent zu machen über Nacht und zu sagen, der Juden gedenkt ihr und alle anderen lässt er raus. Und dieser in meinen Augen latent antisemitische Reflex, nämlich die Juden als privilegiert zu sehen, die man versucht hat, vollkommen auszurotten in diesem Lande, und darauf plötzlich Forderungen aufzubauen, eigene Forderungen aufzumachen, diesen Holocaust zu relativieren mit einer Gleichsetzung einer anderen, vom Charakter her völlig unterschiedlichen Verfolgungsgeschichte und Verfolgungsideologie auch. Das hat auch ästhetische Nachwirkungen gehabt. Und das spiegelt sich für meine Begriffe in diesem prämierten Entwurf. Es gab ja fast 100 Entwürfe im Wettbewerb. Ich habe sie alle gesehen. Ich habe das zu Hause, diese ganzen Entwürfe. Da spiegelt sich das in dem prämierten Entwurf wieder wie in keinem anderen. Dieses man nennt es so MeToo-ism. Also wir auch. Wenn die, dann wir auch. Und zwar genauso. Und hier wurde es ja immer gesagt, wir waren ja noch schlimmer verfolgt als die Juden. Die durften sofort ins Gas und unsere wurden noch gequält. Na? Und also ich spitze das jetzt zu. Es hört sich so schlimm an. Man kann darüber nur noch mit Sarkasmus eigentlich befinden. So, und bei der Eröffnung dieses jetzigen Homo-Denkmals, da wurde mir fast übel. Dann sagte Albert Eckert, der hier erwähnt ist, der mal ein sehr fähiger Homopolitiker war, auch von den Grünen, von der Alternativen Liste in Berlin. Der freute sich unheimlich über dieses Denkmal und erwähnte dann speziell noch, dass das Künstlerduo, das norwegisch-dänische Künstlerduo Dragset und Elmgren, ich weiß die Vornamen nicht genau, einen Coup gelandet hätte, indem sie einfach aus dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine Stele gekapert hätten. Und also alleine bei der Wortwahl wurde mir schon übel, nicht? Also man nimmt den Juden was weg, ne? Man klaut und man kapert etwas. Und das bei einem solchen Thema, das ging mir doch sehr gegen den Strich. Aber vom Inhalt her hatte er recht. Ja, also es entsprach, also die Form hat eine kongeniale Darstellung des Inhalts eigentlich gehabt und oder gezeigt. Und diese Stele aufgebläht, brekerhaft, ja, ins Vergrößerte, ja, dann mit diesem kleinen technischen Effekt des Kusses, was ja durchaus einen inhaltlichen Bezug hat. Also es wurde ja hier gesagt, ein Kuss war gefährlich. Das entsprach also der verschärften Paragraphenanlegung durch die Nazis 1935. Dass eben ein Kuss zwischen Männern schon zu Anzeige und Zuchthaus führen konnte und verfolgt werden konnte. Und nun stellt man halt so dar, in dieser hohlen Stele eine Kussszene zwischen zwei Männern da. Irgendwann wird es gewechselt werden durch eine andere Kussszene, wahrscheinlich durch Frauen. Und was mich dabei aber eben immer noch stört, ist diese Gleichsetzung, die das beinhaltet. Erstmal, wenn man diese räumliche Situation dann in Berlin sieht, dann hat man das ja sehr große Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Und gleich gegenüber, in Sichtweite, hat man dann diese einzelne Stele, als sei sie ausgestoßen worden, als werde sie von dieser jüdischen Gemeinde auch noch diskriminiert, verstoßen, nicht anerkannt. Sie steht dann auch schief. Die anderen Stelen im Feld stehen auch selten gerade. Es sind ganz wenige, die gerade stehen. Das hat aber mit der Ästhetik dieses Denkmals zu tun. Da wirkt es ganz anders, als wenn eine einzelne Stele verlassen und verstoßen dann steht. Also da wird perfekt illustriert, was hier immer die Gedanken waren. Die Juden sind privilegiert, die haben in bester City-Lage, haben die jetzt so ein Denkmal bekommen, ja, wie damals schon, als sie uns die besten Immobilien wegschnappten und. Das waren alles diese latenten, unterschwelligen und manchmal auch ganz offenen Reflexe. Ja, und insofern, also das sind meine Gedanken zu der Ästhetik dieses Denkmals.
Mein Name ist Konrad Klim, Landesvorstand des LSVD in Thüringen. Und der LSVD, der ist hier scharf angegriffen worden, zu Recht. Ich kann Ihren Argumenten folgen. Wir haben über 3000 Mitglieder in der Bundesrepublik und der LSVD ist ein Verband, wo es verschiedene Meinungen gibt, Mehrheiten, Minderheiten. Ich bin nicht mit dem Denkmal in Berlin einverstanden, gerade weil dieser, wie Sie ausgeführt haben, der Bezug zu dem Holocaust-Denkmal hergestellt wird. Ich sehe, dass Homosexuellenverfolgung nicht nur im Nationalsozialismus stattgefunden hat und dass es mit dem Holocaust eigentlich in keiner Weise vergleichbar ist. Und möchte Ihnen eben auch sagen, dass es auch im LSVD andere Meinungen gibt. Im Nationalsozialismus sind eben nicht nur Schwule, sondern auch Lesben gequält worden. Aber in einer ganz anderen Verhältnismäßigkeit und in einer ganz anderen Programmatik. Es gibt in der Welt sehr viel verurteilenswerte Grausamkeiten, Völkermord. Aber das, was im Nationalsozialismus mit den Juden gemacht worden ist, das hat eine Qualität, eine Einzigartigkeit. Und ich denke, Sie hatten das in der Argumentation drin, wenn man da irgendwas dran anfasst, dann macht man sich selber mit zum Täter. Und deswegen, ich schäme mich für dieses Ding da im Tiergarten.
Nebenbei gesagt, ich weiß, dass das im LSVD da auch verschiedene Meinungen gibt, aber es ist wieder eine Sache, die von oben entstanden ist. Das ist ein grundsätzliches Problem bei größeren Lobbyorganisationen, aber beim LSVD habe ich es eben jahrelang, also ich begleite den LSVD seit seiner Gründung. Ich wollte mal Mitglied werden. Ich war der Erste, der wegen politischer Gründe nicht aufgenommen wurde. Und bisher auch der Einzige. Und 1998 in Frankfurt am Main Mitgliederversammlung. Ich war nämlich bei fast allen LSVD-Verbandstagen, im Gegensatz zu vielen Mitgliedern. Und bin da immer auch auf eigene Kosten hingereist. Und ich habe auch alle Dokumente, alle Finanzberichte und so weiter. So, kenne mich also ein bisschen aus, sagen wir mal so. Und das ist das Problem bei diesem Verein, dass er einen sehr starken Sprecherrat hat und seine Mitgliederversammlungen sind Zufallsversammlungen. Sie haben also jedes Jahr eine Mitgliederversammlung. Der Sprecherrat als Gremium, das befugt ist, Entscheidungsvorlagen einzureichen, im Gegensatz zu den Mitgliedern, die immer zu fünft sein müssen, wenn sie das tun wollen, oder ein Landesverband oder eine Gruppe sein müssen, die anerkannt ist im LSVD, die dürfen das. Einzelmitglieder dürfen also keine Anträge stellen auf Verbandstagen. Und insofern kann der Bundessprecherrat oder jemand anders immer Beschlussvorlagen liefern, die dann von der Prominenz schon diskutiert wurden und abgestimmt worden. Sind die in irgendeiner Weise durchsetzbar? Sind sie realisierbar? Aber Widerspruch ist zwecklos auf dem Verbandstag. Man kann es eigentlich bloß abnicken. Und das ist auch günstig für den Sprecherrat, weil die Leute, die dort mal hinkommen, alle paar Jahre, die kennen meistens die ganzen Debatten intern nicht, verfolgen das nicht so genau, wollen einfach ihren Verband mal kennenlernen, fahren dann hin. Und weil das alles plausibel klingt, was sie dort vorgelegt bekommen, stimmen sie es ab und sagen ja. Und so werden dann Beschlüsse eigentlich elegant durchgepeitscht. Und so kam zum Beispiel auch dieser Gedenkort, diese Initiative zustande, ein Aufruf für diese, also das zu unterstützen. Das haben ja auch viele Intellektuelle, ich habe es ja so am Beispiel vorgetragen, haben das unterstützt und sicherlich aus gutem Grund, also mit einem seriösen und menschlichen Motiv. Wir wollen bisher verschwiegene, nicht vergessene, aber verschwiegene Opfer, wollen wir rehabilitieren, wir wollen ihnen ein Denkmal setzen, wir wollen daran erinnern, wie Verfolgung funktioniert. Das haben von Georgi Konrad bis Christa Wolf und wem nicht alles, haben das sehr seriös unterstützen wollen. Sie haben aber nicht hinter die Kulissen geguckt, weil sie in diesen Verbandsstrukturen und in der Detailgeschichte nicht drinstecken. Vielleicht waren sie auch einfach bequem wie die meisten, die da bequem waren. Und sie haben sich über andere mögliche Formen des Gedenkens keine Gedanken gemacht, die solche Komplikationen vermieden hätten, wie sie jetzt da sind, dass man an einem Mahnmal Opfern wie Täter gedenken kann. Also wie gesagt, der Otto Pelzer, der die Reichswacht redigiert hat, der eigentlich die KZs vorweggenommen hat, Absonderung in Arbeitskolonien. Ja, so, er wird von dem großen Philosophen Walter Jens rehabilitiert, heimgeholt, wörtlich Walter Jens, ja, in Tübingen. Man fasst es nicht, ja, aber diesem Manne muss man nun dort mitgedenken, weil er ein Opfer, ein schwules Opfer geworden ist. Und andererseits muss man dann ja dem schwulen Widerstandskämpfer oder dem wirklich ja einfachen Bürger, der auf einer Klappe erwischt worden ist, oder mit einem anderen Mann oder was, ja, und der dann umgebracht wurde dafür, erst in Zuchthaus, dann in Schutzhaft und die dann im KZ war, ja, muss man dann beiden in einem gedenken. Und das ist so schwierig, das ist ein Spagat, den man nicht machen kann. Darum, ich nenne das immer eine No-Go-Area für Antifaschisten, dieses Denkmal. Weil man es nicht seriös machen kann. Man ist immer gezwungen, der Täter mitzugedenken. Ja, ich habe noch was mitgebracht. Und zwar, vielleicht ist das ein ganz guter Abschluss, weil ich ja so viel auch gefordert habe, dass man sich mit Tätern befasst. Einfach um glaubwürdig zu sein, wenn man über Opfer spricht. Und als dieses Mahnmal oder Denkmal im großen Tiergarten eingeweiht wurde, da erschienen auch Zeitungsartikel, und da ich prägnante Kritik geäußert hatte, wurde das im Junge Welt oder Neues Deutschland, irgendwo war jetzt jedenfalls, ich zitiert, das muss ich jetzt nicht zitieren, glaube ich nochmal, und einige Tage später bekam ich einen Brief über die Redaktionsadresse von einem Mann, dessen Namen ich nicht gehört hatte bis dahin, Paulus Buscher. Und Paulus Buscher gehörte zu den Edelweißpiraten, wie ich den Brief dann entnehmen konnte. Die Edelweißpiraten waren eine Jugendgruppe, die sich so Ende der 30er Jahre gegründet hatte gegen die HJ, konspirativ arbeitete und versuchte, die Orte, wo man aktiv war, dann irgendwie ja, von der Hitlerjugend zu befreien oder zumindest eine Alternative anzubieten für Jugendliche, die nicht bei der HJ sein wollten oder daran gezwungen wurden oder was auch immer. Und diese Edelweißpiraten wurden schwer verfolgt von den Nazis, und die Jugendlichen wurden häufig ins Zuchthaus und KZ geworfen und kamen auch vielfach darin um. Und Paulus Buscher muss eine davon gewesen sein. Und er hat mir also seine Erinnerungen geschickt oder einige Versatzstücke eines autobiografischen Werkes. Und er hatte mir dazu den Artikel, eine Kopie mit meinem Zitat geschickt aus der Zeitung, und hatte es nur angemerkt, Dank dafür, stand daneben, und hatte markiert, dass in dem Beiliegen, in der Anlage nochmal eine ähnliche Markierung ist. Und dann habe ich die gelesen, und da wird einem doch schon irgendwie ganz blümmerant. Er schildert eine Szene aus dem KZ, in das er gekommen ist mit 15 Jahren. Er war also 15 Jahre, als diese Szene hier spielt. Und er schreibt: Der verkommene SS-Lump zieht den Waffenrock aus, nimmt die Hosenträger von den Schultern, öffnet die Hose, stinkt ungewaschen und barbarisch, zwingt dich mit Schlägen auf den Kopf, der raue Uniformstoff an deiner Stirn. Du kannst es nicht sagen, Scham und Schmerz. Du warst katholisch, du betetest, riefst den tauben Gott um Hilfe an, laut und verzweifelt, Gott, deine Angst, du weißt, dass sie dich zu Tode quälen. Jetzt quälen sie mich zu Tode. Warum nur? Warum? Warum tun sie mir das an? Und mit ihrem Tun und mit ihren Wörtern entstehen Bilder der Rache in dir. Und Wörter, denkst du, die dich selbst verletzen, weil sich in ihnen formuliert, was diese Verbrecher sind und was sie dir antun, für ein Leben lang. Sieh, hier ist Gott für dich, du Untermensch. Schau her, das Allerheiligste. Und ein anderer versetzt dir Tritte. Mach schon, schau, mach schon. Und dann erleichtert sich das gottverdammte deutsche Mörderschwein in deinem Mund. Du willst fort. Der hinter dir schiebt dich vor, der vor dir säubert sich von seinem Rest an deinem Gesicht und an deinem Hemd. Zieht seine Hose hoch, knöpft die Schlitzplatte zu, er stinkt in seinem grauen Soldatentuch, in diesem verruchten deutschen Mörder- und Schänder-Ehrentuch. Und der ehrbare Gangster sagt: So, das war für eine ganze Woche, worauf die Schmutzkerle des Ordens unter dem Totenkopf lachen. Und sie sagen: Wenn wir dich nach oben melden, bist du morgen tot. Da kannst du nichts melden, sonst wirst du ja gemeldet. Die SS-Weiber sind belustigt.
Je sais bien qu'un ex n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
Soweit also noch einige Auszüge aus der Diskussion, die sich angeschlossen hat an den Vortrag vom 20. Juli von Eike Stedefeld über den nationalen Nutzen schwuler Gedenkpolitik. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, diese Veranstaltung wurde gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und unterstützt durch das Bildungskollektiv Erfurt. Um Kontakt mit Eike Stedefeld aufzunehmen, schaut auf unsere Homepage. Dort findet ihr dann die entsprechenden Verlinkungen, www.chiligaze.de. Und ja, durch die Sendung geleitete euch heute Yves. Im weiteren Programm hört ihr noch ZipFM, Osmose und abschließend die Musik zur Nacht. Solltet ihr jedoch gerade die Wiederholung hören, geht es hier weiter mit Novas Team.
Schön und scharf.